Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, es ist ein ganz großes Geschenk, dass das, was auch jetzt in der Lesung vom Alten Testament war, dieses Bund, das, den der Herr mit seinem Volk gemacht hat, dass wir eingepfropft sind in diesen Ölbaum, dass wir teilhaben dürfen daran, dass wir zu seinem Volk jetzt auch gehören dürfen. Das ist so ein Geschenk. Und darum lasst uns auch diese Worte in Dankbarkeit, wissend, wo wir herkommen, aber doch zu wissen, dass Gott uns damit hineingenommen hat, in diesen Bund. Und ich lese zunächst die Lesung aus dem Römerbrief, die auch für heute bestimmt war. Und die passt dann auch sehr genau in die Predigt, die ich dann danach noch bringen werde. Römer 8. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Also, diese Liebe Gottes, wer Gott liebt, dem dienen alle Dinge zum Besten, und der Herr hat einen ganz, ganz klaren Plan, eine Vision für jeden Einzelnen, für uns. Und ich konzentriere mich jetzt mit diesem Weg, diesem Ziel, was der Herr für uns hat, auf zwei Bibelstellen und auf zwei Personen der Bibel. Wer die Bibel dabei hat, schlage auf Johannes 21 und lege auch ein Zeichen in das Hohelied hinein. Johannes 21, 15. Wir kennen alle die Geschichte. Nachdem Jesus auferstanden ist, begegnet er seinen Jüngern zum ersten Mal, dem Petrus am See Genezareth. Sie waren wieder fischen gegangen, haben nichts gefangen. Jesus steht am Ufer, wir kennen die Geschichte. Jesus sagt, und habt ihr was gefangen? Nein, dann probiert es nochmal auf der rechten Seite. Und wie üblich, das Wunder geschieht und sie machen einen großen Fischfang. Und selbst da kapiert es der Petrus noch nicht. Johannes sagt, Petrus, es ist der Herr. Und er fängt noch die Fische da aus dem Netz. Petrus, es ist der Herr. Was? Der Herr? Und er zieht sein Obergewand an, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Und sie treffen einander dann zum ersten Mal beim Frühstück am See Genezareth. Und dann kommt diese ganz wichtige Frage, die er dreimal dem Petrus stellt. Und da fange ich an zu lesen. Ab Vers 15, Johannes 21. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Liebst du mich mehr? Nach allem Versagen gibt Jesus Petrus noch einmal eine Chance. Mit dieser Bibelstelle verbinde ich immer ein Erlebnis, als ich noch als eine jüngere Schwester einmal nah dran war, meine Berufung zu verlieren. Ich war noch sehr neu und unerfahren in der Arbeit mit jungen Erwachsenen, meinte aber, ich wüsste, wie es geht. Ich wollte diese jungen Menschen für Jesus gewinnen und habe mich fast zum Burnout verausgabt. So mussten meine Schwestern irgendwann die Notbremse ziehen und es war erst einmal aus mit der Jugendarbeit. Mit der Zeit realisierte ich mehr, wie ich Jesus aus dem Blick verloren hatte und kam in eine echte Reue. Damals dachte ich nicht, dass ich je wieder junge Menschen begleiten würde und für sie eingesetzt würde. Und das war dann auch in Ordnung für mich. Doch dann, etwa ein Jahr später, durfte ich eine Pilgerfahrt nach Israel machen. Ich werde das nie vergessen, als wir dann am ersten Tag Jerusalem auf der Stadtmauer erstmal von oben uns angeschaut haben, sah ich plötzlich in der Ferne ein goldenes, wunderschönes Kreuz. Und ich fragte unsere Schwester Dietlind, was ist das für eine Kirche? Und sie sagt, das ist die Grabeskirche, das ist Golgatha, das ist der Platz, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Und das ging mir durch und durch. Diesen Ort gibt es auf der Erde, wo Jesus am Kreuz gehangen hat. Und wir waren in der Stadt. Und wenige Tage darauf haben wir diesen Ort besucht. Ich war an der Stelle, wo das Loch ist, wo das Kreuz reingerammt war. Und da konnte ich Jesus mein ganzes Versagen, alle meine Schuld nochmal hineinlegen und dort lassen am Kreuz. Unvergesslich. Und einige Tage darauf sind wir dann an den See Genezareth gefahren. Und ich wusste, wir kommen auch an diese Stelle, wo Petrus und Johannes und eben mit Jesus zusammen gewesen waren und Jesus diese Frage gestellt hat. Und da habe ich gedacht, ob Jesus mich das auch fragt, hast du mich lieb? Und in dieser Erwartung, in diesem Bangen bin ich an diesen Ort gegangen und war dann auch viel versuchte, allein zu sein und zu hören, Herr Jesus, fragst du mich das auch? Und dann tatsächlich. Es war mir so, als ob der Herr mir diese Frage stellte. Und ich konnte ihm sagen, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber das Weide meine Lämmer, das kam noch nicht. Es brauchte ein weiteres Jahr, bis der Herr mir auf eine zutiefst eindrückliche Weise auch diese Berufung zurückgab und das Weide meine Lämmer mir damals durch Mark und Bein ging. Der Herr hat ein klares Ziel vor Augen. Nur deshalb hat er uns erschaffen. Wir gehören zu ihm. Wir gehören in sein Reich. Und wir sollen einmal für alle Ewigkeit mit ihm vereint sein. Und schon jetzt möchte Jesus ganz eng mit uns verbunden sein, wie ein Bräutigam mit seiner Braut. Der Heilige Geist ist der Brautwerber, der in Jesu Auftrag an uns arbeitet und uns begleitet. Und ich möchte uns jetzt auf einen Weg mitnehmen, wo ich anhand von zwei verschiedenen Personen der Bibel aufzeigen möchte, wie Jesus Menschen, wie du und mich, also normale, ja, Menschen, beruft, uns hier verwandelt in sein Bild, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir an ihm festhalten. Er ist ein Verwandler. Und er will uns zum Segen setzen für viele. Also, Simon Petrus, der Fels. Er hat Jesus geliebt. Er war begeistert von ihm. Endlich einer, der hält, was er verkündigt. Bei dem etwas geschieht, der nicht nur Worte macht. Und die zweite Person ist Sulamit im Hohenlied. An ihr kann man so wunderbar den Werdegang der Braut erkennen. Die Braut, so nennt der Herr Jesus, er nennt sich ja selbst Bräutigam, die Gemeinde, die, die zu Jesus gehören, die ihr Herz für den Herrn geöffnet haben, die ihn lieben, die gehören zu seiner Braut. Also alle, die hier sitzen, dürfen dazugehören, wenn sie das möchten. Und das erste Kapitel im Hohenlied ist noch ganz von der Sehnsucht der Braut geprägt. Der Sehnsucht, ich möchte geliebt werden. Im Vers 1 heißt es, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Das Hohelied kann man sehen wie eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau, aber im Sinn des Herrn ist es viel, viel tiefer. Es hat eine Bildersprache, es hat eine Symbolik, die so tief geht und die eben mit Gott und mit seiner Gemeinde zu tun hat, mit seiner Braut. Und dieses, das, ja, sie sagt, seine Liebe ist köstlicher als Wein. Wenn wir einen Schluck Wein trinken, das ist erquickend, ne? Das ist, da kommt Freude auf. Seine Liebe ist noch köstlicher. Sein Name ist ausgegossenes Salböl. Wenn wir den Namen Jesus anrufen, werden wir gerettet, werden wir geheilt. Im Namen Jesus ist Heilung. Es ist duftend, es ist belebend. Danach streckt sich die Braut aus. Aber wie Petrus oder auch Maria Magdalena ist Sulamit nicht perfekt. In Vers 5 heißt es, schwarz bin ich, die Sonne hat mich verbrannt. Das heißt, sie war oft ungeschützt und sie schämt sich dafür. Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Also die Familienverhältnisse waren nicht ideal. Die Brüder waren grob mit ihr. Und so kam es, dass sie sich auch selbst vernachlässigte. Es steht da, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Und nun wird sie, ausgerechnet sie, von diesem wunderbaren König entdeckt, angesehen, erwählt, geliebt. Was für eine Auserwählung. Und sie hungert nach mehr von dieser reinen Liebe. Dieses von ihr gesehen. Wir möchten gesehen werden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass uns jemand anschaut und sieht. Und es steht in der Bibel, du bist der Gott, der mich sieht. Und das hat sie erfahren. Und so fragt sie, Vers 7, wo weidest du? Also der König wird zum Hirten. Das heißt, er ist immer wieder woanders. auf den Spuren der Herde. Er ist da, wo seine Herde ist und die braucht Futter. Von Petrus wissen wir, dass er ein einfacher Fischer war. Eigentlich bewegte ihn viel mehr. Er hatte ein Gespür für das Geistliche. Er war es ja, der das Zeugnis ablegte, als Jesus fragte: Wer denkt ihr, dass ich sei? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias. Also der Petrus hatte inneres Leben und ein Sehen danach. Sein Bruder, der Andreas, der war bereits Jünger von Johannes dem Täufer. Aber Petrus nicht. Der war Fischer. Er war verheiratet und er musste sich um den Lebensunterhalt für seine Familie kümmern. Und dann führte Andreas den Petrus zu Jesus. Wir haben den Messias gefunden. Und wieder, Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird mit Stein oder Fels. Jesus erkennt ihn. Er sieht sein Herz, er sieht, was in ihm steckt und ruft ihn heraus aus seinem Alltag und setzt ihn ein für das Wirken in Gottes Reich. So ein Herausgerufensein gibt einem Flügel. Ja? Da kommt Glück und Freude und Hoffnung und Vision ins Herz. Und Jesus enttäuscht nicht. Es ist wunderbar, ihm nachzufolgen, ihn zu erleben, wie er ist und die Wunder mitzuerleben, die er tut. Die Vollmacht, wie er mit den Pharisäern spricht, und sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Petrus erlebt den wunderbaren Fischfang. Klar, für ihn würde er alles machen. Bei Sulamit im Hohelied kommt nach der Zeit des Glücks nun aber der Alltag mit seinen Widerwärtigkeiten. Kapitel 2, 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Also gerade blüht was auf, ja, und dann die Füchse in unserem Alltag, die den Weinberg verderben. Wo lassen wir uns von unserer Arbeit vereinnahmen, unserem Schaffen und allem, was uns Tag für Tag bewegt und ausfüllt? Wo werden wir aufgerieben in Beziehungen, weil Grenzen nicht gewahrt bleiben? Ich habe mich gefragt, wenn Jesus heute mich fragen würde: Hast du mich lieb? Wie würde ich antworten? Wie würden Sie antworten? O Jesus, ich bin gleichgültig geworden, müde, resigniert. Die Sonne der Welt hat mich schwarz gemacht und die vielen kleinen Füchse, die ich täglich in mich hineinlasse, haben meinen Garten verwildern lassen. Wenn wir uns mal überlegen, wie viel Zeit wir täglich in der Bibel lesen und im Vergleich dazu, wie viel Zeit wir in den Medien verbringen. Ob Smartphone, Computer oder Zeitung. Und damit schließe ich mich persönlich ein. Ich habe ja gesagt, wie ist es, wenn Jesus mich fragen würde? Es muss gar nichts Schlechtes sein, was wir da lesen, aber es tötet unseren Geist. Jesus sagte zu Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin geboren und dazu gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jesus war für eine kurze Zeit in der Welt. Er war in der Welt, aber er war nicht von der Welt. Das Reich, das zu Jesus gehört, ist für die meisten Menschen völlig unbekannt. Ich habe mich gefragt, was wir eigentlich in den Medien suchen. Neben den nötigen Informationen ist es vielfach Zerstreuung. Die reale Welt ist oft so belastend, dass ich im Internet nach einem sicheren Ort Ausschau halte. Oder wir posten die privatesten Dinge, um gesehen zu werden. Es tut gut, einfach mal wegzutauchen. Das Fatale ist, diese Welt ist kein sicherer Ort. Den gibt es nur bei Jesus. Jesus ist der sicherste Ort und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Lass dich nicht täuschen. Suche Jesus. Lies wieder mehr im Evangelium. Lass dich von Jesus an die Hand nehmen. Er will dir mehr erzählen von seinem Reich. Und er sagt die Wahrheit. Auf ihn kannst du dich hundertprozentig verlassen. Wenn wir in der Woche jetzt bis Pfingsten einmal die Zeit, die wir sonst unnötig in den Medien verbringen. Also man braucht jetzt nicht sein Smartphone sozusagen zumachen bis nächste Woche. Ist nicht nötig, aber einfach mal ein bisschen hören. Und diese Zeit nutzen, um in der Bibel zu lesen und unseren Geist vom Geist Gottes nähren zu lassen. Was wird geschehen, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder treffen? Also nur mal so als Ermutigung und Anregung. Die Braut im Hohelied verlor ihren Bräutigam. Sie musste ihn suchen gehen, aber sie fand ihn. Jesus lässt sich finden. Suchet, so werdet ihr finden, sagt der Herr. Und das ist so ermutigend. Aber dann heißt es auch von der Sänfte Salomos, die heraufkommt aus der Wüste. Wüste, eine dürre und gefährliche Gegend. 60 Helden hat er um sich, geübt im Kampf, schreiten an seiner Seite. Also die braucht man nicht, wenn man durch einen netten Garten geht. Sulamit ist entzückt von der Schönheit und Anmut des Königs und seines Gefolges. Aber sie macht sich nicht klar, was das eigentlich bedeutet. Mit Jesus zusammen zu sein, bedeutet auch Kampf. Die Hauptsache ist, sie sind wieder zusammen. Und der König hat die schönsten Worte für seine Braut. Kapitel 14. Wie schön ist deine Liebe. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Und sie lädt ihn ein in ihren Garten. Und er kommt in seinen Garten und sieht, was da alles schon gewachsen ist. Nun kann sie ihn schon erfreuen und erquicken, nicht nur umgekehrt. Also jetzt ist schon etwas aufgewachsen. Am Anfang hatte sie nur die Sehnsucht nach seiner Liebe. Jetzt ist sie schon einen Weg gegangen und jetzt ist im Garten schon was am Blühen und Früchte sind schon da und so weiter. Ganz schön. Aber dann, genau gerade dann, kommt der Wendepunkt. Kapitel 5, 2. Der König klopft an. Diesmal nicht in der üblichen Weise, sondern in der Nacht, in Leiden. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Wer die Passion Christi kennt, diesen Film, hat unwillkürlich den Herrn Jesus in Gethsemane vor Augen. Das Haupt voll Nachttropfen. Matthäus 26, Jesus nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Und kurz vorher sagte er noch zu Jesus, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und dann, als Jesus gefangen wurde und Petrus ihn so sah, seinen Freund, der ihm alles bedeutete, sagt Petrus: Ich kenne ihn nicht. So kenne ich ihn nicht. So will ich ihn nicht, heißt es in der Karnacht. Die Braut im Hohelied reagiert auch gleichgültig, als der Freund klopft in der Nacht. Sie macht ihm nicht auf. Sie müsste sich dafür noch einmal anziehen. Er soll morgen wiederkommen. So kennt sie ihn nicht und so will sie ihn auch nicht kennen. Was für ein Versagen. Und dann ist er weg. Kapitel 5, 6 bis 7. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, sie schlugen mich, verwundeten mich. Sie nahmen mir meinen Überwurf weg. Für die Braut kommt hier der Wendepunkt. Aus dem Versagen kommt Reue und Umkehr. Sie war außer sich und sie sucht ihn. Bisher suchte sie noch etwas für sich. Jetzt sucht sie ihn. Und es ist ihr egal, dass die Wächter sie schlagen. Das deutet auch auf die Christenverfolgung hin. Lass uns beten, dass wir Jesus so lieb haben, dass wenn es dann der Wind stärker wird, dass es uns egal ist, weil uns es Jesus wert ist. Sie sucht ihn. Was für eine Wandlung hat da stattgefunden? Und die soll auch bei uns stattfinden. Und Petrus? Der Herr fragt ihn dreimal nach seiner Liebe. Ist seine Liebe jetzt echt? Er sagt: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, wer ich bin. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus überträgt dem Fischer Petrus ein Hirtenamt. Anstatt Menschen zu fischen, soll er für die Schwachen sorgen, die Lämmer weiden, die Schafe hüten. Jetzt kann er es, weil er selbst seine Schwäche erkannt hat und das Erbarmen Gottes, des guten Hirten, erlebt hat. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Und das hat Petrus dann tatsächlich getan und damit seinen Herrn verherrlicht. Er hat ihn dargestellt. Was für ein Segen, was für ein Wandel. Was ich an der Braut Sulamit und an Petrus und an vielen anderen seiner Nachfolger so tröstlich finde für unseren Weg: Der Herr hat seine Braut bereitet. Wir können uns nicht zum Märtyrer machen. Aber eines können wir: ihn festhalten und suchen, wenn wir ihn verloren haben. Es gibt Zeiten, wo der Herr uns fern scheint und wir schwere Wege zu durchgehen haben. Aber seine Liebe verändert sich nicht. Sie ist jeden Morgen neu da. Er hat ein Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Und er kommt zum Ziel. Amen.